Ich habe eine Zeitung abonniert, die hat jeden Tag eine Rubrik, die ich sehr gerne lese, und zwar heißt die Berühmte Anfänger. Da wird immer der erste Satz eines großen Romans zitiert. Damit fange ich heute auch mal an. Tief ist der Brunnen der Vergangenheit. Hat jemand eine Ahnung, von wem das sein könnte? Tief ist der Brunnen der Vergangenheit, das ist ein ganz opulenter Roman von Thomas Mann, Josef und seine Brüder. Also, wer viel Sitzfleisch hat, diese dicken Dinger durchzulesen, es ist wirklich hochspannend. Tief ist der Brunnen der Vergangenheit, also mit diesen Worten beginnt Thomas Mann, der das sehr ausschweifend macht, seinen Roman Josef und seine Brüder. Und um auf Josef und seine Brüder zu kommen, beginnt er bei seinem Vater Jakob, der einmal eine sehr eindrückliche Begegnung an einem Brunnen hat. Diesen Brunnen nennt man seitdem Jakobs Brunnen. Tief ist der Brunnen der Vergangenheit, sollte man ihn nicht unergründlich nennen. So ist also der zweite Satz. Es gibt in der Bibel immer wieder tiefe und berührende Brunnengeschichten. Eine davon, ich habe sie gerade genannt, ist diese Geschichte am Jakobsbrunnen. Ich denke, ihr kennt sie, wenn ich euch ein paar Stichworte sage. Jakob ist auf der Flucht vor seinem Bruder Esau, ist eine ganz spannende Geschichte. Und dann kommt er an diesen Brunnen und trifft dort Rahel und ist sofort entflammt in Liebe und es geht eine wunderbare Liebesgeschichte aus dieser Brunnengeschichte hervor und daraus irgendwann der Lieblingssohn Josef. Tief ist der Brunnen der Vergangenheit. Viele Generationen später kommt Jesus eben an diesen Brunnen. Und er trifft an diesem symbolträchtigen Ort unter vier Augen eine Frau, mit der er ein langes Gespräch beginnt. Es ist ein langes Kapitel im Johannesevangelium, viertes Kapitel. Ich lese nur einige Verse. Ich habe ein bisschen euch auch abgedruckt im Gottesdienstblatt. Jesus kam in eine Stadt Samariens, die heißt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gegeben hatte. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Ich weiß nicht, ob euch schon mal aufgefallen ist bei dieser Brunnengeschichte, die ja viele von euch bestimmt auch schon gehört haben, wie anstößig eigentlich diese Geschichte ist und welche Grenzen Jesus dabei überwindet. Deshalb mein erster Punkt, Jesus überwindet Grenzen. Ich nenne euch mal so ein paar Grenzen. Wir müssen uns natürlich in die damalige Zeit hineinversetzen. Also, Jesus spricht eine Frau an. Das war damals ein absolutes Tabu. Kein Rabbi macht das. Schon gar nicht unter vier Augen. Wer will schon seinen Ruf gefährden? Jesus scheint es egal zu sein. Er schert sich nicht darum. Er ergreift die Initiative und spricht die Frau an. Die nächste Grenzüberschreitung, Jesus spricht mit einer Samariterin und dazu muss man wissen, dass sich die Juden und die Samariter spinnefeind sind. Die können sich nicht leiden, die haben auch eine etwas unterschiedliche Religion. Was macht Jesus? Er überwindet diesen tiefen Graben mit einem ganz simplen Satz, indem er in der Mittagshitze zu der Frau sagt, gib mir zu trinken. Die nächste Grenzüberschreitung, skandalös, wenn da Leute dabei gewesen wären, indem Jesus sie bittet, ihm Wasser zu schöpfen, macht er deutlich, ich möchte jetzt aus deinem Gefäß trinken. Ich weiß nicht, mit wem ihr euren Becher teilt, aber ihr müsst euch jetzt noch in diese Zeit hineinversetzen und diese Situation, wo es diese großen Grenzen zwischen Juden und Samaritern gab und auch diese hohen Mauern zwischen rein und unrein. Das heißt, wenn Jesus jetzt sagt, jetzt gib mir doch mal dein Schöpfgefäß, ich will dann daraus trinken, wenn du mir was gegeben hast, dann setzt sich Jesus darüber hinweg, bewusst über diese Barrieren, überschreitet Grenzen. Mich berührt auch, kleine Nebenbemerkung, dass Jesus bittet und seine Bedürftigkeit ausspricht. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, an dem man mal verweilen kann. Also klar, es ist heiß, das haben wir in den letzten Tagen oft genug erlebt. Es ist die normale Zeit für eine Siesta, 12 Uhr mittags. Jesus ist erschöpft von einem langen Fußmarsch. Er setzt sich in den Schatten nieder und er ist müde und er hat Durst. Und mich berührt das, dass Jesus das ausspricht, und mich hat auch berührt, und vielleicht kannst du es auch mal zu deiner Frage werden lassen. Ich habe in mir die Frage gehört, habe ich mich eigentlich schon mal von Jesus um etwas bitten lassen? Also so wie er das jetzt macht, in seinem Durst, in seiner Bedürftigkeit. Wir gehen wieder zurück zu den Grenzen, die Jesus überschreitet, warum das eine skandalöse Geschichte ist, zumindest von diesen ganzen Rahmenbedingungen her. Wen bittet er da eigentlich? Diese Frau, die da mit ihm spricht, das enthüllt sich in der späteren Geschichte, wird vermutlich von den Nachbarn gemieden. Es wird nur angedeutet, dass es da verschiedene Männergeschichten gibt. Ich will jetzt nicht die Fantasie zu weit spielen lassen, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Nachbarn mit den Fingern auf sie gezeigt haben und so hinter ihrem Rücken, vielleicht auch vor ihr getuschelt haben, diese Sünderin. Diese Frau ist also am Brunnen mit ihrem Schöpfgefäß und Jesus spricht sie an, und offensichtlich macht er das in so einer Wertschätzung, auch wenn es nur diese ganz simple Bitte ist, mit der er das Gespräch anfängt, dass sie sich darauf einlässt. Jesus überwindet Grenzen. Wir haben das vorhin im Wochenspruch gehört, dass diese Geschichte ist wie eine Illustration zu diesem Wort, dass Jesus gekommen ist, um aus Fremden Mitbürgern zu machen, um aus dem Volk der Nichtjuden, der Heiden oder der Samariter oder wo immer sie herkommen, wir sind ja auch Heiden, um sie hineinzuholen in sein Volk, in das neue Gottesvolk. Also, Jesus ist gekommen, um aus Fremden Mitbürgern zu machen. Das wird in diesem Gespräch sehr schön deutlich. Und es wird auch deutlich, und ich werde da nachher nochmal drauf zu sprechen kommen, dass Jesus diese Grenzen überschreitet, um Menschen zu gewinnen. Das macht er ja nicht einfach, um zu provozieren, sondern er macht es, um Menschen zu gewinnen für die Liebe Gottes. Und dieses Gespräch am Brunnen führt mehr und mehr in die Tiefe. Lassen wir uns auf dieses Gespräch ein und lassen wir es auch mehr und mehr zu einem Gespräch mit Jesus werden. Wenn in der Bibel solche Einzelbegegnungen erzählt werden, dann sind wir immer eingeladen, uns mit den Personen, die jetzt mit Gott in Berührung kommen, auch dahin zu setzen und zu reden und mit uns reden zu lassen. Jesus bittet also die Samariterin um einen Schluck Wasser. Es kommt nach einigen Widerständen und Höflichkeitsfloskeln zu einem tiefen Gespräch. Und der Ausgangspunkt ist das Wasser und der Durst. Mein nächster Punkt: Der Heilige Geist stillt den tiefsten Durst nach Leben. Jesus sprach zu ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Das ist wieder so ein Satz typisch aus dem Johannesevangelium. Einerseits ganz einfach, was Wasser ist, was eine Quelle ist, was das bedeutet im Orient und in der Mittagszeit, wenn man Durst hat, das verstehen wir sofort. Das versteht auch die Frau sofort. Wenn man durstig ist, dann will man was trinken und dann braucht man ein Schöpfgefäß, um aus dem Brunnen zu trinken. Aber Jesus führt sie in diesem Gespräch in die Tiefe. Und er macht deutlich, es gibt also dieses ganz normale Wasser, was wir jeden Tag brauchen, um zu überleben, dieses körperliche Bedürfnis. Und Jesus macht deutlich, ich spreche jetzt aber von einem anderen Wasser. Ich spreche also nicht von H2O, sondern Jesus spricht von einer völlig neuen Dimension des Lebens. Er spricht von einem anderen Wasser und er spricht von einem anderen Durst. Wir können ja nach allem möglichen Durst haben, wenn wir jetzt mal über diesen körperlichen Durst hinausdenken. Ja, da können wir Wasser oder irgendwas anderes trinken, um diesen Durst zu löschen. Aber es gibt ja auch im übertragenen Sinn, in unserer Seele, in unserem Inneren einen Durst nach Leben. Und ich denke, das wisst ihr auch und das haben wir wahrscheinlich auch alle schon mal erlebt. Du kannst äußerlich alles haben, du kannst gut versorgt sein, genug zu trinken haben, das haben wir ja alle, aus dem Wasserhahn in der Regel oder wo auch immer. Und trotzdem kannst du innerlich ganz leer und ausgetrocknet sein. Und jetzt wird in diesem Gespräch deutlich, dass Jesus diese Ebene anspricht. Es heißt in dem Psalmen einmal, wir haben ihn vorhin gebetet, Psalm 107, er, also Gott, sättigt die durstige Seele. Also, es gibt einen Durst nach mehr, der in uns schlummert, oft ein bisschen verborgen in der Tiefe, aber in diesem Gespräch, das Jesus mit der Frau führt, deckt er diesen Durst auf. Und kommt er darauf zu sprechen? Warum sage ich, dass es hier um den Heiligen Geist geht? Also wenn wir weiter den Text lesen, kommt es dann auch ausdrücklich, dass Jesus noch vom Geist spricht, der in der Wahrheit angebetet werden, also dass der Vater im Geist und in der Wahrheit angebetet werden will. Aber man merkt das auch daran, wenn man sich nochmal vor Augen hält, wir sind jetzt hier in Johannes 4, da ist diese große Begegnung am Brunnen, Jesus und die Samariterin. Wenn wir ein Kapitel zurückblättern, gibt es auch so eine ganz wichtige Einzelbegegnung, nicht im hellen Sonnenschein mit einer Frau, sondern nach Einbruch der Dunkelheit mit einem Mann namens Nikodemus, Johannes 3. Und die fangen auch erst so oberflächlich plätschernd ein Gespräch an, was Jesus dann sehr in die Tiefe führt. Und da heißt es dann in diesem Gespräch, nur wer durch Wasser und durch Gottes Geist neu geboren wird, kann in Gottes Reich kommen. Also er wird von der Wiedergeburt berichtet und es bleibt bei Nikodemus ein bisschen offen, ob er das so angenommen hat, ob das wirklich gewirkt hat. Aber wenn man das weiß, dann schließt sich auf einmal diese Geschichte Johannes 4 wie eine Fortsetzungsgeschichte dazu auf. Also jetzt kommt eine Frau, wir haben hellen Sonnenschein und sie knüpfen an dieses Gespräch an Wasser und Geist und es wird deutlich, so wie die beiden miteinander reden, begreift die Frau Schritt für Schritt immer mehr, das ist Jesus, der mit mir redet. Sie schenkt ihm Glauben. Und in diesem Gespräch führt ihr Jesus eben aus, was mit diesem Glauben an Jesus verbunden ist. Also, Jesus spricht vom Heiligen Geist. Den Heiligen Geist bekommt jeder, der an Jesus glaubt. Da wird gerne das Bild des Wassers verwendet. Und deswegen führt er ihr aus, von mir, Jesus, kommt ein Wasser, das du bekommst, das anders ist als das normale H2O, was wir kennen. Es ist etwas, was sprudelt, lebendiges Wasser. Das kann man aus so einem Brunnen gar nicht bekommen. Also was aus einer Quelle fließt. Und jetzt sagt Jesus, dieser Glaube an mich öffnet in dir eine Quelle, die sprudelt und die in das ewige Leben quillt. Also Jesus erklärt den Heiligen Geist. Wer mir das nicht glaubt, kann das nachlesen. Ein paar Kapitel später wird das nochmal fast wörtlich aufgegriffen. Johannes 7, wo dann der Evangelist wirklich ausführt, also wer glaubt an Jesus, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und dann kommt so ein kleiner Kommentar des Evangelisten, das sagte er aber von dem Heiligen Geist, den die empfangen würden, die an ihn glauben. Also, Jesus malt ihr aus, und sagt ihr, der Heilige Geist stillt den tiefsten Durst in dir. Und das sagt er jetzt auch zu uns. Also wenn du Jesus Glauben schenkst, wenn du dich auf dieses Gespräch einlässt, was Jesus auch mit dir führen will, dann sprudelt in dir, dann wird in dir etwas sprudeln, was die Bibel lebendiges Wasser nennt, was also eine Quelle ist, wo immer was weiteres kommt und was bis in die Ewigkeit hineinsprudelt. Also etwas, was über diese Zeit hinausgeht. Also auch wir sind eingeladen, dieses Gespräch mit Jesus zu suchen immer wieder. Und das lässt mich auch zu der Frage kommen, wie leben wir mit dem Heiligen Geist? Ich glaube, man kann sehr viel aus dieser Geschichte lernen, wie wir mit dem Heiligen Geist leben. Also, was macht die Frau? Sie redet intensiv mit Jesus. Es ist eine Rede, es ist eine Gegenrede. Sie kommen auf alle möglichen Themen zu sprechen. Es werden auch sehr tiefschürfende theologische Gedanken dabei geäußert. Aber wie leben wir mit dem Heiligen Geist? Das heißt, immer wieder auch offen sein für das Gespräch, das der Heilige Geist, das Jesus auch mit uns führen will. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich glaube, das ist unterschiedlich. In der Regel, also nicht in der Regel, ich erlebe das so, dass das mehr so leichte Anstupser sind, dass so ein Gedanke von der Seite kommt, wo ich merke, es kommt jetzt nicht von mir, es ist jetzt nicht einfach so ein Gedankenblitz, sondern irgendwie so ein Anstoß, so ein Anstupser, wo mir deutlich wird, also mach mal dieses oder jenes, ruf mal XY an. Oder mir kommt irgendein Einfall, den ich sonst nicht hätte. Also, das heißt es, mit dem Heiligen Geist zu leben, das Gespräch mit Jesus zu suchen, dafür sich auch Zeit zu nehmen und dann aber auch diesen Impulsen folgen, die aus diesem Gespräch kommen. Weil Jesus steuert das ja irgendwie schon und trotzdem lässt sich die Frau freiwillig darauf ein, das wird ihr nicht übergestülpt. Also, der Heilige Geist stillt den tiefsten Durst nach Leben. Und jetzt geht die Geschichte sehr interessant weiter und ich finde das faszinierend und da möchte ich gerne von Jesus lernen. Lasst uns da von Jesus lernen, wie er dieses Gespräch führt. Die reden also, man denkt erstmal so auf den ersten Blick, die kommen jetzt vom Hundertsten ins Tausendste, das sind sehr tiefe theologische Gedanken. Aber dann sagt Jesus zu ihr, so, ich habe dir das jetzt erklärt mit dem Heiligen Geist, was es so auf sich hat. Und ich lese, spricht Jesus zu ihr, geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder her. Die Frau antwortete und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast richtig gesagt, ich habe keinen Mann. Denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das hast du recht gesagt. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Ich finde das wirklich sehr beeindruckend, wie Jesus mit dieser Frau spricht. Und wirklich, lasst uns das, diese Feinfühligkeit von Jesus lernen. Er weiß ja, was im Herzen ist. Er weiß, was im Herzen eines jeden Menschen ist. Und wenn du dich auf dieses Gespräch mit Jesus einlässt, wird früher oder später der Punkt kommen, wo die Quelle wieder sprudeln will, dass er dir was aufdeckt in deinem Leben, was bisher verborgen war. Wisst ihr, was ich entdeckt habe bei der Vorbereitung? Das freut mich immer, was Neues zu entdecken. Sychar, wisst ihr, was das übersetzt heißt, diese Stadt, wo Jesus sich befindet? Das heißt verstopft. Bei der Frau ist was verstopft. Eine Quelle, die Quelle des Heiligen Geistes, die Jesus in ihr freilegen will, hat damit zu tun, dass Jesus sie ganz behutsam darauf anspricht. Er sagt ihr jetzt nicht, du bist eine Sünderin und jetzt bring das erstmal mit deinem Mann in Ordnung und so weiter und so fort, sondern er sagt es einfach. Und sie weiß es und sie nimmt es so auf, dass sie sagt, also du hast mir alles gesagt, siehe, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Du hast mir alles gesagt, was ich getan habe. Und jetzt kommen wir zu einer weiteren Eigenschaft des Heiligen Geistes, was es heißt, mit dem Heiligen Geist zu leben, dass er nämlich ein Geist ist, der uns in die Wahrheit führt. Und merkt ihr was? Der führt jetzt erstmal nicht in die Wahrheit, dass ich jemand anderem was sage, sondern das Gespräch mit Jesus führt dazu, dass in mir etwas aufgedeckt wird. Tief ist der Brunnen der Vergangenheit. Und wenn Jesus darüber spricht, so ganz nebenbei, dann deckt er das ja nicht auf, um irgendwie jemanden klein zu machen oder um uns klein zu machen, sondern der Heilige Geist deckt das Verborgene auf, um es heil zu machen, um uns freizusetzen. An anderer Stelle heißt es von Jesus, dass er uns die Wahrheit geben will und dass uns diese Wahrheit freisetzen wird. Und genau das passiert hier. Und das ist im Prinzip eine Illustration dazu, was es dann heißt, wenn die beiden dann darüber sprechen, dass der Vater im Himmel Sehnsucht danach hat, im Geist und in der Wahrheit angebetet zu werden. Also die Wahrheit heißt, Jesus ranzulassen und das nicht, sich ehrlich zu machen vor ihm und sich von ihm freisetzen zu lassen. Ich finde, das zeigt auch dieses Bild sehr schön. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal betrachtet habt. Ich habe das gefunden. Sieger Köder ist ein Priester, also ein katholischer Theologe, der auch viele Bilder zu Bibelgeschichten gemalt hat. Und wir sehen ja hier den Brunnenschacht zunächst erstmal von innen. Ja, da oben guckt die Frau rein. Tief ist der Brunnen der Vergangenheit. Sie ist da erstmal nur hingegangen, um zu schöpfen. Sie weiß ja gar nicht, wer ihr da begegnet und was mit Jesus und dem Heiligen Geist und was das alles in ihr freisetzt. Und wenn ihr dann nach unten schaut, da seht ihr auf einmal zwei im Spiegelbild. Da merkt die Frau, wie liebevoll sie Jesus ansieht und dass sie nicht alleine ist. Dass Jesus auf den Grund ihrer Seele blickt, dass Jesus den Hunger ihres Lebens auch spürt und dafür eine Antwort hat. Also der Heilige Geist deckt auf, um freizusetzen. Und dann finde ich ganz wunderbar, wie die Geschichte weitergeht. Das lese ich euch nochmal vor. Da ließ die Frau ihren Krug stehen und ging hin in die Stadt und spricht zu den Leuten: Kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob er nicht der Christus sei. Es glaubten aber viele der Samariter aus dieser Stadt um des Wortes der Frau willen, die bezeugte: Er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Bei mir ist es so, wenn mir jemand sagt, was ich getan habe, ist das was, was ich nicht unbedingt gerne weitererzähle. Das löst vielleicht Scham aus oder dass man sagt, war jetzt nicht so gut. Ich bin froh, dass ich es abgeben kann. Aber für die Frau ist der Geist der Wahrheit, ist das etwas Positives. Und das ist ein Kriterium dafür, dass sie wirklich Jesus, den Messias, getroffen hat. Und das sagt sie den Leuten in ihrer Stadt. Und so kann man sagen, entsteht die erste Auslandsgemeinde in Sychar. Da, wo vorher was verstopft war, fängt auf einmal was an zu fließen. Und das, weil Jesus hier aufdeckt, wer sie wirklich ist. Wunderbar, oder? Also, ich lade euch wirklich herzlich ein. Lasst uns ernst machen. Lasst uns das Gespräch mit Jesus suchen. Lasst uns mit dem Heiligen Geist leben. Und lasst uns von Jesus ganz behutsam, lasst ihn ran, dass er diesen Pfropfen rauszieht, damit es wieder sprudelt. Und wie der Heilige Geist sich ja auch zeigt, der Heilige Geist zeigt sich dadurch, dass wir weitererzählen. Vielleicht trägt das auch dazu bei, dass die Quelle in uns wieder mehr sprudelt und wir mehr davon merken, wenn wir uns wirklich trauen, Zeugnis zu geben. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.